Guten Abend, schön, dass ihr da seid, wieder da seid. Für die, die jetzt frisch dazugekommen sind, ich habe angefangen, einfach zu erklären, was ist eigentlich unser Problem? Warum musste das Kreuz sein? Ja, die Frage ist, ja, auch nochmal aufgekommen in der Pause, konnte Gott uns nicht vielleicht einfach auch so vergeben, ohne das Kreuz? Warum musste das sein? Und ich denke, bevor wir nicht wirklich verstehen, was unser Problem ist als Menschen, können wir nicht verstehen, warum Jesus wirklich sterben musste. Und ich sage nochmal musste. Ich denke, es gab gar keinen anderen Weg für Gott, als uns dadurch zu retten, dass Jesus kam und für uns starb. Und ich möchte noch ein paar Minuten darauf verwenden, noch ein bisschen tiefer in die Diagnose zu gehen. Also Diagnose ist immer nicht schön. Ja? Wenn man was angucken muss, was nicht schön ist, das mögen wir alle nicht. Ich weiß nicht, ob das nur bei uns im Süden so ist. Ich vermute, dass es im Norden auch so ist. Man möchte eigentlich schnell über das Schlechte hinweggehen und sagen, gib mir das Gute. Ja? Ist das bei euch auch so? Also nicht zu lange mir erklären, was alles nicht gut ist, was Sünde bedeutet, was und so weiter, was das Problem ist, wollen wir gar nicht so genau wissen. Lass uns doch lieber schnell zu der Erlösung kommen, zu den schönen Dingen, die wir alle lieben. Da kommen wir auch dazu, keine Angst. Aber ich sehe, dass das Wort Gottes auch uns das Bild kräftig vor Augen malt, was eigentlich unser Problem ist. Und wir müssen das ein Stück weit neu lernen, das auszuhalten, das anzuschauen. Ja, anzuschauen, was Gottes Wort über unseren Zustand sagt. Und das mag eigentlich keiner hören, aber ich hoffe, ihr habt im Englischen sagt man die Eingeweide, ihr habt die Eingeweide, das nochmal anzuschauen. Was ist eigentlich los mit uns Menschen? Was ist eigentlich das Problem, warum Jesus sterben musste? Und ich habe dann noch das Wort stehen, der Zorn Gottes. Und das ist was man nicht so gerne anschaut, der Zorn Gottes, gibt es das überhaupt noch? Hat Gott das nicht irgendwie abgeschafft? Seit Jesus ist er nicht mehr zornig? Oder? Ich meine, im Alten Testament war er zornig, im Neuen Testament ist er nicht mehr zornig, ist er nur noch lieb. Ich glaube, das meine ich, dass der Hartwig Henkel das auch so sagt, der war ja auch schon bei euch. Ja, Gott hat eine wundersame Wandlung durchgemacht zwischen Maleachi und dem Neuen Testament und seitdem ist er nur noch lieb. Und damals war er zornig. Ich glaube, so einfach ist die Sache nicht. Ja, der Zorn Gottes, habe ich vorhin gesagt, ist nicht Gottes Gefühle. Das ist nicht Gottes Emotion. Irgendwie, dass er jetzt böse ist, so wie ich böse vielleicht bin, auf meine Kinder manchmal, ja. Wenn sie gesündigt haben, war ich manchmal schon zornig. Ist das so bei Gott? Nein, so ist es nicht bei Gott. Gottes Wort zeigt uns, dass der Zorn Gottes was anderes ist. Das ist das Zorngericht Gottes, was über diese Welt kommen wird. Und das müssen wir verstehen. Ja, ich zeige euch nochmal eine Stelle aus dem Alten Testament und dann schauen wir auch noch ein paar Stellen aus dem Neuen Testament an. Zum Beispiel Jesaja 13, Vers 9. Siehe, der Tag des Herrn kommt, grausam, mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen, und ihre Sünder wird er von ihr austilgen. Wow. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was da steht. Ein paar Verse weiter. Darum werde ich den Himmel erzittern lassen und die Erde wird aufbeben, von ihrer Stelle beim Grimm des Herrn der Herrscharen am Tag seiner Zornglut. Nichts nützt Reichtum am Tag des Zorns, Gerechtigkeit aber rettet vom Tod. Zephania 3, Vers 8 steht, darum wartet auf mich, spricht der Herr, auf den Tag, an dem ich mich aufmache zur Beute. Denn mein Rechtsspruch ist es, die Nationen zu versammeln, die Königreiche zusammenzubringen, um mein Strafgericht über sie auszugießen, die ganze Glut meines Zorns, denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Oh, habt ihr das schon mal gelesen? Dann lesen wir schnell drüber, gell? Lesen wir lieber was Schöneres. Das sind auch solche Verse, die irgendwie nie in der Losung vorkommen, komischerweise. Und dann hatte ich das auch gesagt im Neuen Testament. Ich lese das nochmal vor aus der Offenbarung 6, Vers 14. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Und jeder Berg und jede Insel wurde von ihrer Stelle gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge, und sie sagten zu den Bergen und den Felsen: Fallt auf uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Interessant, dass da steht, der Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns, und wer vermag zu bestehen? Also es kommt ein Tag des Zorns auf uns zu. Es kommt ein Tag des Gerichts auf diese Welt zu. Und Gottes Wort sagt, wer vermag zu bestehen? Und es wird mit heftigen Worten beschrieben, wenn ihr das seht. Ja, da passiert was auf der ganzen Welt. Und es ist keiner ausgenommen von diesem Gericht, was auf die Welt zukommt. Das sind nur ganz wenige Stellen. Und es gibt viele Stellen. Und es ist nicht nur im Alten Testament, sondern wir haben gerade gesehen in der Offenbarung, das ist ein Thema, was sich durchzieht. Von Anfang bis zum Ende der Bibel ist klar, das wird kommen. Es wird ein Tag des Gerichts kommen. Es gehört übrigens auch zu den Grundlagen des Glaubens. Der sechste Punkt ist die Lehre über das ewige Gericht. Ich weiß nicht, wann bei euch die letzte Predigt war über das ewige Gericht. Da schrecken wir alle gleich zusammen, ziehen unseren Kopf ein. Oh, Pastor, bitte nicht darüber predigen. Kann ich verstehen. Nur wenn wir es richtig verstehen, ist es trotzdem eine gute Botschaft. Das ist das Interessante daran. Für uns ist das der Tag des Zorns schon geregelt. Das ist das Gute. Aber es kommt. Ja, die gute Botschaft für uns ist, Jesus hat den Zorn getragen. Kommen wir gleich drauf. Aber dieser Tag steht trotzdem noch vor uns. Er kommt auf die Welt zu. Lässt die Bibel überhaupt gar keinen Zweifel dran. Und nochmal, die Bibel lässt auch keinen Zweifel daran, dass kein Mensch an diesem Tag bestehen kann vor Gott. Kein Mensch. Und Paulus verwendet drei Kapitel im Römerbrief darauf, zu erklären, dass das so ist. Und er will allen Menschen ganz deutlich machen, dass wir vor Gottes Gericht nicht bestehen können. Ich habe schon gesagt, er setzt so ein, das Evangelium zu erklären, dass er sagt, denn Römer 1, Vers 18, denn es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her. Gottes Zorn vom Himmel. So fängt er an, um das Evangelium zu erklären. Wir müssen erklären, was die gute Botschaft ist. Und das verstehen wir nur, wenn wir wissen, was eigentlich die schlechte ist. Nur dann verstehst du, was die gute Nachricht ist. Wenn du sonst zu jemand kommst und sagst, ich möchte dir eine gute Nachricht erzählen, stimmt was nicht? Okay, gut. Weißt du, wenn ich zu dir komme und sage, du, ich möchte gerne dein Auto reparieren, und meine gute Nachricht ist, ich repariere es dir kostenlos. Dann sagst du, wieso denn? Ist doch gar nicht kaputt. Wieso willst du das reparieren? Ja, dann freust du dich überhaupt nicht, wenn ich dir dein Auto reparieren will, Matthias. Ja? Wenn es nicht kaputt ist, möchtest du mich gar nicht dran lassen am besten. Aber wenn du weißt, oh, das ist hoffnungslos kaputt, ja, muss man eigentlich wegschmeißen, dann freust du dich, wenn ich komme und sage, ich repariere es dir, beziehungsweise ich gebe dir Neues. Also, was ist nochmal die Botschaft? Und Paulus, wenn ihr den Römerbrief durchlest, die ersten Kapitel, das ist fast nicht fast penetrant, ja, wenn die ersten drei Kapitel im Römerbrief, wo er das genau diese Diagnose eben stellt. Und er hält fest, zum Beispiel im ersten Kapitel fängt er dann an, das zu erklären über alle Menschen. Dann in Kapitel 2 sagt er dann, deswegen bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch. Jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Und er beweist, wir haben den Zorn Gottes verdient. Und dann beweist er für die Juden, dass sie auch den Zorn Gottes verdient haben. Obwohl sie das auserwählte Volk sind, obwohl sie das Gesetz haben, obwohl sie die Väter haben, er weist nach, auch die Juden sind unter dem Gericht Gottes. Und am Schluss, in Kapitel 3, fasst er das am Anfang zusammen. Und dann hört sich das folgendermaßen an. Ich lese euch das mal vor. Kapitel 3, Abvers 9. Was nun? Also was nun heißt, was soll man jetzt aus dem Ganzen, was ich vorher gesagt habe, über den Zorn Gottes sagen? Das hier. Haben wir einen Vorzug? Also wir Juden? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen. Also ihr müsst verstehen, Griechen ist einfach ein Wort für alle, die nicht Juden sind in der Bibel. Juden und Griechen heißt, das ist die damals bekannte Welt, da gab es nur Juden und Griechen. Also ihr seid, wenn da die Griechen steht, das seid ihr. Oder das sind wir, die Juden und die Nichtjuden, die Juden und die Heiden. Also wir haben sowohl Juden als auch alle Nichtjuden vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständigt ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Das sind alles Zitate, die Paulus aus dem Alten Testament holt. Ja. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum aus dem Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerecht werden, denn durch das Gesetz kommt nur die Erkenntnis der Sünde. Also, Paulus will was tun hier. Er will allen Menschen das abschneiden, dass sie sagen, ich habe noch irgendwas übrig, was ich vor Gott vorweisen kann. Er weist nach, dass alle dem Gericht Gottes, dem Zorngericht Gottes verfallen sind. Und die Worte sind schon radikal, oder? Er ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Da möchte man doch sagen, Paulus, jetzt aber. Er ist ein bisschen übertrieben, oder? So schlimm ist es doch jetzt nur auch nicht. Möchte man doch sagen, oder? Ihr nicht? Dass man sagt, also Paulus, komm. Ja. Wir sind ja schon ein bisschen kleine Sünder, das ist schon klar. Das ist ja schon klar, wir sind ja alle nicht perfekt und so, aber so radikal, es ist so radikal. Alle abgewichen, allesamt untauglich. Keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Mein Schlund, ein offenes Grab? Gift unter meiner Zunge? Keine Furcht Gottes vor meinen Augen? Wir wissen aber, dass was Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind. Also er sagt, wenn es denen das schon sagt, dann erst recht denen, die nicht sind. Ja. Und was sagt es uns? Es will uns den Mund stopfen. Also Luther hat mal übersetzt, das Maul stopfen. Das ist eigentlich noch besser. Das Gesetz stopft uns unser freches Maul vor Gott. Und zeigt uns, wo wir stehen. Oh Mann, das ist echt eine bittere Diagnose hier. wir sind alle die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen. Das ist das Problem der Sünde. Sünde ist deswegen auch nicht einfach so zu vergeben. Das Gesünde bedeutet, ich bin dem Gericht Gottes verfallen. Das heißt, ich habe mein Leben komplett verwirkt. Da könnte Gott nicht einfach sagen, pff, nicht schlimm. Er kann nicht. Er kann nicht einfach 5 Grad sein lassen, weil Sünde mit ihm nichts zu tun hat. Er kann nicht Sünde einfach nur ignorieren und zugleich Gott bleiben. Das ist unmöglich. Sünde verdient den Tod. Der Sünder verdient den Tod. Und das ist das Problem. Wisst ihr, früher haben die Prediger, die Erweckungsprediger, tagelang auf diesem Punkt rumgepredigt, bis die Leute auf den Knien gefleht haben, Herr, vergib uns, wir spüren schon die Hölle unter uns. Wisst ihr das? Früher wurde das Evangelium so tatsächlich gepredigt, dass man lange verweilt ist auf diesem Punkt, wir sind verloren. Bis die Leute gesagt haben, Mensch, wir brauchen Rettung. Heute sind wir sehr schnell dabei, Rettung zu predigen, ohne dass überhaupt einer weiß, dass er gerettet werden muss. Lass ich einfach mal so stehen. Ich weiß auch nicht, ob man das so muss, aber ich sehe hier an manchen Stellen, zeigt uns Gottes Wort wirklich nochmal vor Augen. Also, Paulus beweist uns das und Gott beweist uns das. Meine Frage ist, hast du das schon erkannt für dich selbst? Ja, dass das so ist, dass du radikal verloren bist. Oder denkst du, naja, ganz so schlimm ist es nicht. Es ist so schlimm. Und das hat Gottes Zorn verdient. Und Gottes ewige Strafe. Epheser 5, Vers 3, das ist auch eine Stelle an Christen geschrieben, lese ich mal vor. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Anteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Epheserbrief. Ich möchte nicht, dass ihr euch irrt, sagt er. Das sollt ihr wissen und erkennen. Ihr sollt das wissen und erkennen. Dass kein Unzüchtiger, kein Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten. Oh, Paulus, das ist heftig. Denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Kolosser 3, Vers 5 sagt er, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt nämlich der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, sagt er auch schon wieder. Oder in Epheser 2, das habe ich schon vorgelesen, Offenbarung 19, Vers 15, aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie hüten mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Oh, das hält man ja fast nicht aus. Ja. Also, aber das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende. Aber ich möchte, bevor ich zu dem, was nicht das Ende kommt, noch euch eine Medizin vorstellen, die nicht wirkt. Es gibt nämlich nicht eine Medizin, die wir nehmen gerne, um das Problem jetzt hier zu lösen, und die wirkt nicht. Nämlich Gesetz. Ach Gott, dann halten wir doch das Gesetz. Vielleicht wirkt es ja, vielleicht hilft uns das ja im Gericht. Wisst ihr, das ist doch unser Denken. Gott hat doch das Gesetz gegeben. Und Gottes Wort sagt, dass das Gesetz heilig, gerecht und gut ist. Wenn wir das halten, vielleicht können wir ja dann vor Gott gerecht sein. Wäre doch möglich, oder? Streng dich an, kriegst ein bisschen Gnade dazu und dann geht das irgendwie. Aber wir haben gerade gesehen, dass es nicht funktioniert. Das Gesetz kann uns nicht retten. Es kann nicht. Es ist auch gar nicht dazu gegeben, uns zu retten. Das Gesetz ist was ganz anderes. Das Gesetz ist Gottes Taschenlampe. Und zwar, wenn du in einen Raum kommst, der voller Würmer und Kakerlaken und was weiß ich alles ist, und es ist dunkel, dann weißt du nicht, dass das da drin ist, oder? Also ich bin öfter mal in Ländern, da hat's Kakerlaken. Und die siehst du erst dann, wenn du plötzlich das Licht anmachst. Dann siehst du, wie weggehen. Und du weißt, wo eine ist, da sind noch 10 andere. Und Gottes Gesetz ist sowas wie ein Scheinwerfer. Wenn wir nicht Gottes Gesetz hätten, dann wüssten wir gar nicht, wie es um uns steht. Dann wüsstest du nicht, was dein Herz ist. Aber weil Gottes Gesetz da drauf leuchtet und den Schalter anmacht, siehst du auf einmal, was los ist mit dir. Du siehst, wie es um dich bestellt ist. Und Jesus treibt ja das Gesetz noch auf die Spitze. Der sagt nicht nur, du sollst nicht Ehe brechen, sondern der sagt auch noch, du sollst keine Frau lüstern angucken. Und du sollst nicht mal neidisch sein. Du sollst deinen Bruder nicht töten, sondern wer seinen Bruder nennt, einen gottlosen Narr oder ein Esel oder was, ich weiß nicht, was ihr hier so sagt in Hildesheim. Die Schwaben haben so spezielle Schimpfworte. Du Dackel, das ist eines der schlimmsten, schwersten Schimpfworte im Schwabenland übrigens. Das ist ein Geheimnis, ja, das sage ich euch jetzt hier. Das ist für uns aus Kassel ist es nicht so schlimm. Aber wenn du, ich sag mal, Jesus sagt, wenn du deinen Bruder nennst, du Dackel, was das schlimmste Schimpfwort im Schwäbischen ist, bist du des höllischen Feuers schuldig. Ja, übertreibt Jesus da oder meint er das so? Oh, hat das schon mal jemand gesagt, so jemand? Vielleicht nicht Dackel, vielleicht habt ihr schon was anderes gesagt. Kann ich mal die Hände sehen? Ihr seid alle des höllischen Feuers schuldig. Oh, das wolltest du heute nicht hören von mir, gell? Aber so ist es. Und die anderen Dinge kommen alle noch dazu. Und das ist nicht so, dass wir sagen könnten, na ja, gut, bei uns im Ort, da ist eine Radarfalle. Ja? Also wir haben ganz im Schwabenland ganz viele stationäre Radarfallen. Ich weiß nicht, wie das hier bei euch ist. Ich glaube, es ist nicht so schlimm wie bei uns. Da gibt es fast in jedem Dorf am Ortseingang und am Ortsausgang eine Radarfalle. Also du musst immer abbremsen, vorne und hinten. Dazwischen ist dann meistens nicht so schlimm, aber die stellen sogar noch mobile Radarfallen im Dorf auf. Das machen die auch noch. Also musst wirklich dann 50 fahren. Und wenn du da gefangen wirst, ja, manchmal direkt angehalten, kannst du nicht sagen, ja, es tut mir echt leid. Also wirklich an 364 Tagen im Jahr fahre ich hier echt 50. Es ist nur heute gewesen. Kann man da nicht einfach eine Ausnahme machen? Ja? Oder stell dir vor, ich sage zu meiner Frau, ja komm, ich bin dir ja echt 364 Tage im Jahr treu. Wirklich. Echt. 364 Tage. Wird meine Frau zufrieden sein? Ja oder nein? Ihr Frauen, würdet ihr zufrieden sein? Ja, natürlich nicht. Aber nur das eine Mal? Nein. Nur eine Sünde. Nur eine Frucht. Wer nicht das Ganze oder wer das Gesetz tun will, ist das ganze Gesetz zu tun schuldig, sagt Paulus. Das Gesetz hilft uns nicht. Es kann uns nicht helfen. Es ist auch gar nicht dazu gegeben, uns zu helfen. Es ist dazu gegeben, uns zu zeigen, wer wir sind und uns festzuhalten unter der Sünde, bis Jesus kommt in unser Leben. Bis Jesus kommt das erste Mal und dann in unser Leben. Das Gesetz zeigt uns unseren Zustand. Also das ist eine Medizin, die uns nicht hilft, um uns zu retten. Das müssen wir wirklich ganz tief verstehen. Und Paulus kämpft darum, im Galaterbrief den Christen zu erklären, dass das Gesetz uns nicht retten kann. unmöglich. Aber es gibt was anderes, was uns rettet. Und das ist Jesus. Jesus hat diesen Zorn Gottes getragen. Und diese Beschreibung aus dem, von dem Zornestag, wenn ihr genau lest im Alten Testament, wie der Zornestag, das Gerichtstag Gottes beschrieben wird und wie der Tag, Karfreitag, wo Jesus gestorben ist, beschrieben wird, sehen wir ganz starke Parallelen. Das ist der Tag, wo die Erde sich verdunkelt, wo das Erdbeben kommt, wo alles Mögliche kommt, was wir da schon gelesen haben, und wo der Zorn Gottes ausgegossen wurde über Jesus. Wo schon das Gericht vollzogen wurde, der Zorn Gottes vollzogen wurde, in der ganzen Härte. Das Gericht Gottes vollzogen wurde an Jesus, damit wir nicht gerichtet werden müssen, wenn der andere Zornestag kommt, der auch kommen wird. Ja. Und dafür ist Jesus gekommen und hat ein stellvertretendes Opfer für uns gebracht. Das ist das Zentrum dessen, was am Kreuz geschehen ist. Es ist ein stellvertretendes Opfer geschehen. Ja? Also nochmal über den Zorn möchte ich euch sagen. 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Nicht zur Verurteilung. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Und seinen Sohn, also wir sind dazu da, seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Also wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Nämlich wir warten auf Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Wow, das ist doch klasse, oder? Und Jesus hat diesen Zorn, dieses Zorngericht schon erduldet. Und deswegen lasst uns nochmal genauer schauen, was an diesem Kreuz, was dieses stellvertretende Opfer überhaupt bedeutet. Also, ein Opfer im Alten Testament. Lasst uns einmal kurz schauen, wie im Alten Testament ein Opfer vor sich ging. Die Opfer im Alten Testament sind ja zu Hunderten, zu Tausenden, zu Millionen geschehen. Wenn du gesündigt hattest, dann gab es eben nicht nur den Weg, dass du gesagt hast, Gott vergib mir bitte, sondern was musste geschehen? Es musste ein Opfer geschehen. Und Gottes Wort sagt dazu, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Warum nicht? Weil eben dieses Gericht vollzogen werden muss. Sünde ist eben nicht einfach nur was, was ich geschwind wegnehmen kann, sondern was musste passieren? Es muss ein Gericht vollzogen werden, ein Todesgericht vollzogen werden. Das ist das, was mit dem Opfer geschehen ist. Ich lese euch mal eine Stelle vor aus dem 3. Mose. Das ist das, was ihr normalerweise nicht lest, wenn ihr durch die Bibel geht. 3. Mose und ist das, wo es alles über Opfervorschriften geht und so weiter. Das überspringen wir normalerweise, oder? Genauso wie die Geschlechtsregister in der Chronik. Aber ich lese euch jetzt mal vor, wie ist ein Opfer geschehen? Also, 3. Mose 4, Vers 27 folgende. Wenn jemand vom Volk des Landes aus Versehen sündigt, indem er eins von dem tut, was der Herr zu tun verboten hat, und schuldig wird, und seine Sünde, die er begangen hat, wird ihm zu Bewusstsein gebracht, dann soll er seine Opfergabe bringen. Eine weibliche Ziege ohne Fehler für seine Sünde, die er begangen hat. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und das Sündopfer am Ort des Brandopfers schlachten. Und der Priester nehme mit seinem Finger etwas von seinem Blut, also von dem Blut des Tieres, ja, und tue es an die Hörner des Brandopferaltars. All sein Blut aber soll er an den Fuß des Altars gießen und all sein Fett soll er abtrennen, ebenso wie das Fett vom Heilsopfer abgetrennt wird und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, als wohlgefälligen Geruch für den Herrn. So erwirke der Priester Sühnung für ihn Und so wird ihm vergeben werden. So und nicht anders, möchte ich sagen. Also, wir haben bei dem Opfer folgende Elemente. Ich zeige euch das mal. Das erste ist, wir haben einen Sünder. Also, damit ein Opfer geschehen muss, muss ein Sünder da sein. Hier haben wir auch welche sitzen, glaube ich. Ich bin auch dabei. Dann, das zweite, was man brauchte, war ein Opfertier. Wisst ihr, und das hat nicht gereicht, einmal im Leben so ein Opfertier, sondern wenn du gesündigt hast, muss ein Opfertier her. Also, wenn ich eine Schafherde gehabt hätte, die wäre bestimmt aufgebraucht. Oder? Wie wäre es mit eurer? Hättet ihr noch welche? Wären wahrscheinlich alle schon weg, ja. Dann gibt es den Altar. Der Altar. Was wird dann gemacht? Dann wird das Tier getötet. Dann haben wir das Blut. Und der Priester bringt das Blut und tut es an den Altar. Die haben wir hier alle. Also, und das ging folgendermaßen vor sich. Ich komme in den Tempel mit meinem Tier. Hier war es eine Ziege. Es gibt auch andere Stellen, die zeigen ein Schaf oder so. Musste fehlerfrei sein. Ich nehme das mit, möchte Vergebung haben vor Gott. Dann wird dem Tier die Hände aufgelegt. Was bedeutet das? Ja, es wird nicht einfach nur, wir denken manchmal, das wird einfach nur jetzt meine Sünde da draufgelegt auf das Tier. Das passiert aber nicht. Die Wahrheit ist, es passiert eine Identifikation. Identifikation heißt, das Tier tritt an meine Stelle. Ja, ich lege dem Tier die Hände auf den Kopf. Das bedeutet, ich identifiziere mich mit dem Tier und das Tier mit mir. Das Tier tritt jetzt an meine Stelle. Ich lege nicht nur einfach was da drauf, weil das geht ja nicht. Wir haben ja gesagt, Sünde bedeutet, ich bin dem Gericht verfallen. Aha, jetzt tritt das Tier an meine Stelle, das geht jetzt ins Gericht. Dann nimmst du das Messer und du weißt, das ist eigentlich das Messer an deiner Kehle. Das ist das Opfer. Dann wird das Blut genommen und das Blut, über das Blut sagt die Bibel, im Blut ist das Leben. Und das Leben, sozusagen der Ziege, wird hingegossen an den Altar. Seht ihr das? Das Leben, das Blut wird genommen, an den Altar gespritzt und an den Fuß gegossen. Und der Rest wird auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Also es wird sozusagen das Tier stellvertretend für mich getötet, gerettet. Das Leben wird hingegeben an den Altar. Was ist der Altar? Der Altar ist der Ort, wo Gottes Gegenwart ist. Auf dieser Erde. Das Feuer auf dem Altar ist direkt von Gott selber gekommen, was da brannte, als Salomo den Tempel eingeweiht hat. Das ist der Ort der, greifbaren, manifesten Gegenwart Gottes. Das ist der Altar. Und dort wird das Tier verbrannt, steigt sozusagen auf zu Gott und Gott sieht, das Gericht ist vollzogen, dem Gesetz ist Genüge getan. Du bist frei. So ist Vergebung geschehen. Hundertfach, tausendfach, immer wieder. Es gibt bloß einen Haken da dran. Das Tier kann nicht an meiner Stelle stehen. Das ist das Problem. Ich kann kein Tier an meine Stelle stehen lassen. Und deswegen sind diese ganzen Tieropfer, so sagt der Hebräerbrief, nur Vorausschattungen von dem, was kommen sollte. Das ist wie ein Schattenbild. Das ist schon ganz gut und wir verstehen dadurch was. Aber das ist nicht das Eigentliche, sondern das zeigt uns, das deutet uns wie so ein Schattenbild auf was hin, was kommen sollte durch Jesus. Das sind die alttestamentlichen Opfer. Deshalb gibt es die jetzt auch nicht mehr. Also, was ist geschehen? Ich identifiziere mich, das Tier steht an meiner Stelle, es ist Stellvertretung sozusagen. Und es geschieht danach ein Tausch. sozusagen die Unschuld des Tieres kommt auf mich und das Gericht auf das Tier. Das Tier geht in den Tod und ich bin frei. Das ist da geschehen. Ja? Also, ich fasse das nochmal zusammen. Wir haben schon gesagt, Sünde ist nicht nur eine einzelne Tat, sondern mein Zustand, dem Gericht Gottes verfallen zu sein. Und das kann nur aus der Welt geschafft werden, indem jemand für mich zum Gericht geht und verurteilt wird. Der Sünde sollte es der Tod, also das Todesurteil trägt für mich. Und dadurch werde ich frei. Und Vergebung kommt so zustande durch die Hingabe des Blutes, des Lebens. Deswegen sagt der Hebräerbrief, Hebräer 2, Vers 9, Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Warum nicht? Weil es muss das Todesgericht vollzogen sein. Das Blutvergießen heißt, das Leben wird hingegossen, hingegeben. Ich möchte euch da nochmal was vorlesen hier. Also, ich lese euch vor von einem Theologen, der heißt Ottfried Hofius. Also nicht, dass ihr denkt, ich fahre total auf Theologen ab. Ich kenne den selbst, den kenne ich persönlich, den Professor. Bei dem habe ich selber in der Vorlesung gesessen. Der hat über diese Dinge gelehrt. Es gibt viele Professoren, die haben keine Ahnung vom Kreuz, keine Ahnung vom Evangelium. Ja, das weiß ich auch. Also dieser Mann hat in einer Tiefe den Sühnetod erkannt gehabt, dass ich manchmal davor saß und ich dachte, das ist unglaublich, du hast fast gemerkt, wie die geistliche Welt rebelliert gegen das, was der Mann gesagt hat vor 500 Studenten. Das war unglaublich. Und er hat Folgendes geschrieben. Der hat gesagt, soll der Sünder, der sein Leben verwirkt hat, vor Gott nicht sein und bleiben kann, dennoch dem Tod entrissen werden und zu Gott kommen, so kann das nur durch das Todesgericht hindurch geschehen. Nur so also, dass mit seiner Sünderexistenz Schluss gemacht wird und er gerade darin das Leben gewinnt. Sühne kann deshalb nur bedeuten, durch den Tod hindurch zum Leben an Gott hingegeben und durch solche Hingabe des Lebens an Gott dem verdienten Tod entrissen werden. Ja, die Handaufstemmung, das sagt er auch nochmal, bedeutet nicht das, was abgelegt wird, sondern ist ein Zeichen der Identifizierung. Und das Tier tritt an meine Stelle. So, was ist jetzt bei Jesus geschehen? Das ist jetzt das Interessante. Weil das ist ja die Vorschattung auf das, was mit Jesus geschehen ist. Als Jesus getauft wurde und zu Johannes, dem Täufer, kam, sagt Johannes was? Er zeigt auf ihn und sagt, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Jesus, da kommt das perfekte Opfer. Und dann kommt Jesus zur Taufe. Das ist jetzt ein kurzer Exkurs. Was passiert bei Jesus in der Taufe? Was tut er da? Warum hat Jesus sich taufen lassen? Jesus, warum? Und das ist eine große Frage für Johannes gewesen. Das wisst ihr. Johannes sagt ja, Jesus, was soll das hier? Hier ist jetzt irgendwas falsch. Ich habe doch nötig, von dir getauft zu werden. Warum muss ich dich jetzt taufen? Und Jesus sagt, nee, das muss geschehen. Lass das jetzt geschehen. Warum? Stellt euch mal vor, Jesus, da kommt die ganze Schlange der Sünder, die steht da an. Und kommt zu Johannes und lässt dich taufen. Und Jesus steht in dieser Schlange der Sünder. Da gehört er doch gar nicht hin. Was tut er da? Er identifiziert sich mit uns. Er steht an unserer Stelle. Und er identifiziert sich mit uns Sündern. Das ist unglaublich, ja. Jesus ist gekommen als Mensch und als Gott. Als Gott kann er musste Gott sein, ja. Und er muss Mensch sein, das perfekte Opfer muss Mensch sein, weil kein Tier für uns gehen kann. Wenn ich meinen Strafzettel kriege und muss zum Gericht gehen, dann kann ich nicht meinen Hund schicken. Ist unmöglich. Und wenn Gott mich zum Gericht ruft, dann kann ich nicht jemand anders schicken. Es muss ein Opfer, ein Stellvertreter sein, der wirklich meinen Platz einnehmen kann. Und es kann nur ein Mensch sein. Und dadurch, dass er Mensch ist, kann er an meiner Stelle stehen. Dadurch, dass er Gott ist,
kann er an der Stelle von jedem von uns stehen. Ja? Und so kommt Jesus, schreit sich ein, lässt sich taufen, er stellt sich mit unter dieses, wo die Sünder stehen. Und Johannes sagt, als das geschieht, das ist das Lamm Gottes. Also wir haben die Sünder, das sind wir, das bist du, das bin ich. Wir haben das Opfer, das ist jetzt kein Tier. Es kann kein Tier sein, es ist Gottes Sohn selbst. Ganz Mensch und ganz Gott. Wir haben den Altar. Das ist der Ort, wo Jesus gestorben ist. Wo sein Blut floss. Das Interessante ist, dass er selber dann als Priester mit seinem eigenen Blut in das Heiligtum im Himmel gegangen ist und diese Vergebung, diese Erlösung für uns erwirkt hat. Genau das ist geschehen. Er hat sich mit uns identifiziert. Philipper 2, Vers 7. Er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Also er ist an, ganz und gar an unsere Stelle getreten. Er hat auch nicht in irgendeiner Weise einen Vorteil gehabt. Er stand da, wo wir standen. Oder wo wir hätten stehen müssen. Ja. Er ist dann eben gestorben, sein Blut ist geflossen. Sein Leben wurde hingegeben. Das Gericht Gottes wurde an Jesus vollzogen. Es ist nicht nur einfach, dass er die Schuld auf sich genommen hat, wie irgendein Rucksack, sondern Schuld auf sich genommen in dem Sinn, dass er an unserer Stelle stand im Gericht. Er ist dorthin gestanden, wo du hättest hängen müssen. Ja. In der Weise hat er die Schuld auf sich genommen, der ganzen Welt. Er stand dort, wo du hättest stehen müssen, als er verurteilt wurde und als er getötet wurde. Das Blut wurde dann hingegeben an Gottes Altar, erstmal am Kreuz selber und dann auch sogar bis in den Himmel hat er das Blut gebracht. Das steht in Hebräer 9, Vers 11. Und dadurch war klar, es ist das Gericht vollzogen. Es gibt nichts mehr, was zu tun ist. Dem Gesetz ist Genüge getan, das Urteil ist gesprochen. Es ist fertig. Wer mal tot ist, der wird nicht nochmal verurteilt, oder? Wenn du einen Toten hast, den kannst du nur einmal töten. Und wenn das einer stellvertretend gemacht hat, dann ist er tot, oder? Das heißt, er hat meinen Tod erduldet. Er hat mein Urteil getragen. Es gibt nichts mehr. Wenn ich jetzt sage, das gilt für mich, dann ist das Urteil fertig. Das ist das Interessante. Es passiert dann nämlich genau dieser Tausch. Derek Prince nennt es der Tausch am Kreuz. Das, was wir hier hatten, dass das Opfertier mein Gericht trägt und dass die Unschuld von dem Tier auf mich kommt, das passiert mit Jesus auch. Er tritt an diese Stelle, wo ich hätte stehen müssen, das Sündlose für die Sünder. Den der Sünde nicht kannte, hat er zum Sündopfer gemacht, damit seine Gerechtigkeit auf uns kommt. Die Gerechtigkeit von Jesus kommt auf mich. Und ich bin frei. Denn es hat auch der Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Der vollkommen Sündlose stand an meiner Stelle. Er hat gelitten, der Ungerechte für den Ungerechten. Und was ist dann auf mich gekommen? Er hat mich zu Gott geführt. So haben wir Erlösung. Ja. Es sind so viele Stellen, die da reinpassen. Bevor Jesus gestorben ist, sagte, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Mein Leib, der für euch gegeben wird. Gegeben in dem Sinn, im Gericht wird das verurteilt. Und das Gericht Gottes geht so weit, dass der Vater sich von Jesus abwendet. Er wendet sich ab von dem Gerichteten. Verflucht ist jemand, der am Holz hängt. Von wem verflucht? Von Gott verflucht. Der Fluch Gottes lag auf Jesus. Das macht der Galaterbrief ganz klar. Galater 3,13. Er hat den Fluch auf sich genommen. Den Fluch Gottes, nicht irgendeinen menschlichen Fluch. Er ist von Gott verflucht. Verflucht ist, wer am Holz hängt. Damit wir frei sind. Damit der Fluch nicht mehr auf uns liegt, sondern der Segen auf uns kommt. Der Vater wendet sich von Jesus ab. Und Jesus schreit, warum hast du mich verlassen? Ich denke nicht, dass das irgendwie einfach nur eine Floskel war oder dass es vielleicht nicht echt war. Oder ich denke, Jesus hat das richtig empfunden. Der Vater wendet sich ab. Und er stirbt von Gott verlassen. Er erduldet quasi diesen Tod, diese Trennung von Gott für uns. Und so sind wir frei. 2. Korinther 5,14. Denn die Liebe Christi drängt uns, dass wir, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für uns alle gestorben ist und wir somit alle gestorben sind. Wir heißt, wir sind gestorben, das heißt, das Urteil ist für uns vollzogen. Und dann geht's weiter. Römer 6,6, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Ist klar, mit dem kann man nichts mehr wollen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Also ich fasse das nochmal zusammen. Jesus ist gekommen. Er hat sich mit uns identifiziert. Die Hände wurden sozusagen auf ihn gelegt. Er stand an unserer Stelle. Es gab eine Stellvertretung und es gab hinterher einen Tausch. Zu diesem Tausch am Kreuz möchte ich morgen noch mehr dazu sagen. Da drin ist sehr, sehr viel für uns, was da alles getauscht wurde. Was alles auf Jesus kam und was alles auf uns kam. Aber ich denke, wir sollten erst mal das verstehen. Jesus stand an unserer Stelle. Es ist ein zu Gott kommen durch das Todesgericht hindurch, so sagt er. Sehen, ob ich hier noch eine gute Stelle habe. Den mal kurz weg. Und so, nachdem Paulus uns bewiesen hat, dass wir selber uns nicht retten können, sagt er dann, was dann geschehen ist. Also ich lese nochmal die letzten zwei Verse vor aus Römer 3 und dann hören wir, wie er einsetzt. Also nochmal das, wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft wird, und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus Gesetzeswirken wird kein Fleisch vor ihm gerecht werden. Denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Jetzt aber, ist ohne Zutun des Gesetzes Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Doppelpunkt, welche Gerechtigkeit? Gottes Gerechtigkeit aber durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt, aus Gnade gerechtfertigt, durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus heißt. Ihn hat Gott hingestellt als eine Sühne, durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Wegen des Hingehens lassen der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, damit er jetzt seine Gerechtigkeit erweise in dieser Zeit, dass er selbst gerecht ist und den gerecht macht, der des Glaubens an Jesus ist. Also Gott hat Jesus hingestellt als Sühne in seinem Blut. Und wir werden frei oder gehen frei aus, wenn wir daran glauben. Wie bekommen wir daran Anteil an dem, was Jesus getan hat? Das habe ich jetzt schon gesagt. Gott hat einen Weg erfunden, wie wir an dem, was Jesus gemacht hat, Anteil bekommen. Und dieser Weg ist Glauben. Glauben. Ich nehme es einfach dankbar an. Wisst ihr, durch Glauben sage ich mehrere Dinge. Ich sage dadurch, ich kann es nicht. Ich gebe Gott recht. Ich gebe Gott recht, dass ich sage, Gott, du hast recht. So steht es um mich. Und ich gebe Gott recht, dass ich sage, Gott, es muss so was Schlimmes geschehen, um mich zu retten. Und ich gebe Gott recht, dass ich sage, ich nehme es einfach dankbar an. Das ist Glauben. Es ist unglaublich, was Gott sich da ausgedacht hat, uns zu retten durch Glauben. Wir hätten ja alle gerne gehabt, dass Gott was anderes sagt. Ja, so mach noch ein bisschen dazu und streng dich an und dies und das. Hätte uns irgendwie gefallen, weil wir sind alle hoffnungslos religiös. Oder? Ihr nicht? Also wir schon im Schwabenland. Und wenn du da jemanden sagst, du wirst gerettet, wenn du dies und das machst und halt das gut ein, dann strengt man sich an und versucht es. Und ich bin auch so gestrickt, muss ich ehrlich gesagt sagen, wenn Gott mir einen Weg gezeigt hätte, wie ich irgendwie gerettet werden kann ohne Jesus, ich hätte das irgendwie versucht. Aber Gottes Weg ist, uns durch Glauben zu retten. Das ist so einfach auf der einen Seite und es nimmt uns alles aus der Hand. Gott wollte das so. Er wollte uns alles aus der Hand nehmen und er wollte es uns alles umsonst, sagt Paulus, schenken. Verrückt. Und Gott macht das deswegen, um die Weisen dieser Welt vor den Kopf zu schlagen. Er wollte, dass wir uns demütigen, um das anzunehmen. Man muss sich nämlich echt demütigen, um sich was schenken zu lassen. Das fällt uns Menschen fast am schwersten. Ich hatte früher eine Tante, der konnte man nichts schenken. Ja? Die hat mir immer gerne was geschenkt. Wenn ich der was geschenkt hat, wollte sie immer gleich irgendwie was zurückgeben. So sind wir manchmal gestrickt. Aber Gott möchte es uns schenken, umsonst, indem wir uns demütigen und sagen, Vater, danke, ich nehme es an. So wirst du gerettet. Und jeder von uns, der wirklich gerettet ist, ist so gerettet worden. Indem du einfach gesagt hast, ich glaub's und ich nehm's an. Oder? Seid ihr so gerettet worden? Dann seid ihr gerettet worden. Ja. Das gute Beispiel, was man da gerne bemühen kann, ist der Mann, der mit Jesus gekreuzigt ist. Was hat dieser Mann eigentlich gemacht, um gerettet zu werden? Er hat nichts anderes gemacht, als an den Gekreuzigten, der gerade neben ihm gekreuzigt wurde, zu glauben. Und er sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das heißt, er erkennt, was da geschieht und er weiß, er geht in sein Reich. Er erkennt, das ist Gottes Sohn. Und er sagt, denk an mich, bitte, sei mir gnädig. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Du wirst gleich mit mir im Paradies sein. Ja, das ist doch eine Aussicht, oder? Ich glaube, dass der da hing und dachte, die paar Stunden, die halte ich jetzt auch noch aus. Ich bin gleich im Paradies. Wollt ihr da auch hin? In ein paar Stunden? Na, ihr wollt noch in Urlaub fahren, ne? Aber der wollte nicht mehr in Urlaub. Er hatte nichts mehr, worauf er gewartet hat. Und er ist einfach gerettet worden, indem er sich nach Jesus ausstreckt. Und sofort sagt Jesus, heute noch, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das sagt er zu jemandem, der einfach nur glaubt. Und das sagt er auch zu uns. wenn wir uns ausstrecken nach dem Gekreuzigten und sagen, Jesus, bitte, ich brauche dich. Ich brauche das, was du gemacht hast. Ich erkenne, ich bin verloren, wie der andere, der da am Kreuz hängt. Und Jesus sagt heute noch, wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium, was Paulus predigt und was er verteidigt. Weil man hat ihm vorgeworfen, Paulus, es ist zu viel Gnade, was du da machst. Man hat ihm nicht was anderes vorgeworfen. Man hat Paulus vorgeworfen, das ist zu einfach. Das ist zu viel Gnade. Und Paulus hat gesagt, nein, das ist nicht zu viel Gnade. Das ist Gott. Und ja, man hat dann Paulus aus vielerlei Hinsicht missverstanden. Ja, wenn das so einfach ist, ja, dann können wir doch einfach weiter sündigen. Und wenn die Gnade noch mächtiger wird, wo die Sünde groß ist, dann ist ja prima, dann können wir ja immer weitermachen mit Sünden. Dann sagt Paulus, nee, ihr habt das komplett falsch verstanden. Ihr habt ein neues Leben bekommen, ihr seid durch das Todesgericht hindurch gerettet. Taufe ist ein Bild dafür. Und ihr macht das jetzt nicht weiter. Aber versteht ihr, man hat das Evangelium in die Richtung missverstanden, dass es zu viel Gnade ist bei Paulus. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das Evangelium lieber so in der Richtung missverstehen lassen, als dass Menschen hinterher sagen, ja, das ist ja doch wieder fast Gesetz, was ihr predigt. Dann haben wir, glaube ich, das Evangelium nicht richtig gepredigt. Ich weiß nicht, ob ich mich dafür jetzt gerade verständlich machen kann, aber Gnade. Und ich möchte eine Geschichte erzählen an der Stelle, die ich vor einigen Jahren auf einer Konferenz von Walter Heidenreich gehört habe. Walter Heidenreich sagt euch vielleicht was. Also zumindest meiner Generation. Er war mal sehr Mode in Deutschland, ja, leitet die Freie Christliche Jugendgemeinschaft in Lüdenscheid. Und der Walter Heidenreich, der hat folgende Geschichte erzählt, die er selber, so habe ich es noch im Ohr gehört, hat aus erster Hand. Und zwar geht die Geschichte so, da ist ein Dorf, irgendwo in den Bergen, ich weiß nicht, ob in Österreich oder Schweiz. Und in diesem Dorf gibt es einen Mann, der ist geistig ein bisschen behindert. Kann nicht sprechen. Und alles, was er tun kann, ist, er kann die Ziegen hüten. Und das machen die Dorfbewohner auch. Die vertrauen ihm die Ziegen an. Und er geht morgens mit den Ziegen hoch auf den Berg, sitzt dann da, passt auf die auf. Und abends kommt er wieder zurück. Das ist sein Job. Eines Tages kommt ein Evangelist in dieses Dorf und predigt das Evangelium, ja. Und mehrere Abende, Leute kommen zum Glauben. Und bevor er geht, sagt er, haben jetzt wirklich alle aus diesem Dorf das Evangelium gehört? Und die Leute sagen, na, da gibt's noch einen, aber der versteht es sowieso nicht. Und da sagt der Evangelist, sagt es nicht. Ja, aber der ist geistig behindert, der versteht das Evangelium sowieso nicht. Das ist viel zu kompliziert. Da sagt er, nein, ich möchte mit dem Mann sprechen. Und da holen sie diesen Ziegenhirten. Und dieser Evangelist spricht mit ihm und sagt, du, ich möchte dir das erklären, was Jesus getan hat. Nimm mal deinen Daumen. Das ist Jesus. Er ist für dich gestorben, hat alles bezahlt. Und du brauchst ihn, halt dich an ihm fest. Kannst du das verstehen? Ja, kann ich verstehen. Okay, nimm mal deinen Daumen, könnt ihr auch mal nehmen, euren Daumen. Das ist Jesus. Und du brauchst ihn. Halt dich an ihm fest. Das ist das Evangelium. Amen. Nimm mal deinen Daumen. Nimm mal deinen Daumen, das ist Jesus. Du brauchst ihn. Halt dich an ihm fest. Er hat alles gemacht am Kreuz für dich. Er hat den Platz eingenommen, der dir gehört, und es ist ein Tausch geschehen. Halte dich an ihm fest. Die Geschichte geht so weiter, dass der Mann eines Tages nicht wiederkam abends. Der war mit den Ziegen morgens losgegangen und irgendwie abends kam er nicht zurück. Und die Leute warteten schon. Irgendwann kamen die Ziegen, aber der Mann war nicht dabei. Und dann haben sie gedacht, das ist ja komisch, dann sind die los. Ein paar Männer haben gesagt, wir müssen den suchen, der ist irgendwo in den Bergen geblieben. Dann haben sie ihn gesucht, mit Fackeln und mit Taschenlampen, was weiß ich. Und es wurde dann schon dunkel und schließlich haben sie ihn gefunden. Und zwar ist er eine Klippe abgestürzt und die haben gesehen, wie er da unten liegt. Und sie sind dann runtergegangen und haben ihn dann da liegen sehen, haben ihn gefunden und er war tot und er lag dort so. Das ist das Evangelium. Das ist Jesus. Halte dich an ihm fest. Wenn man nichts anderes weiß als das, denk an mich, wenn du ins Reich Gottes kommst. Und Jesus sagt, dann bist du mit mir im Paradies. Jetzt sagt ihr vielleicht, das ist zu einfach. Nein, das ist nicht zu einfach. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder. Wenn du sagst, Gott sei mir Sünder gnädig, Gott sagt, ich bin dir gnädig. Wenn du dich auf Jesus berufst, du bist gerettet. Das ist doch gut. Wisst ihr, der verlorene Sohn, als der sich aufgemacht hat zum Vater, der hat nicht in der Tiefe Buße getan. Wisst ihr, warum der umgekehrt ist? Was war sein Grund? Er hat Hunger gehabt. Genau. Das war der Grund. Er hat gesagt, hier esse ich das Schweinefutter. Bei meinem Vater kriege ich was Gutes zu essen. Das ist also keine tiefgreifende Buße gewesen. Und er geht zurück und erkennt, der Vater erkennt ihn von Ferne. Der Vater läuft auf ihn zu und er wollte gerade anfangen, sein Sätzchen zu sagen. Da sagt der Vater schon, bist angenommen. Und Jesus erzählt die Geschichte über den Vater. Versteht mich nicht falsch. Ich glaube, dass man zu dem Thema Buße noch viel sagen kann und auch muss. Ja, das gehört zu den Grundlagen des Glaubens und ich lehre darüber. Buße ist ein wichtiges Thema und da gibt es viel zu sagen. Aber wenn es drauf ankommt, ist das alles. Jesus ist alles und wir werden durch Jesus gerettet, durch das, was er am Kreuz gemacht hat. Wir werden nur dadurch gerettet und das ist einfach. Und wenn wir nichts anderes wissen, ich habe schon erlebt, wie Menschen sich auf dem Sterbebett bekehrt haben, nichts anderes gemacht haben als, das ist Jesus und ich brauche dich, Jesus. Und wir sind gerettet gewesen. Da muss ich nicht sagen, Moment mal jetzt, so noch mal kurz erstmal richtig taufen, weil du bist falsch getauft und dann musst du noch ganz kurz in unsere Gemeinde eintreten und Sprachengebet brauchst du auch noch und den Zehnten sollst du auch noch geschwind geben und dann bist du vielleicht gerettet. Nein. Nein. Die Dinge sind alle wichtig, aber nicht so wichtig wie das. Und ich möchte euch das noch einmal verdeutlichen, indem wir ein kleines Anspiel machen. Und ich brauche jetzt mal ein paar Freiwillige. Und wenn ihr nicht freiwillig seid, dann suche ich euch aus. Also da habe ich schon mal zwei. Machst du auch mit dich, brauche ich, du bist Jesus. Ja, du spielst Jesus. Du hast ein weißes Hemd, genau. Also, Moment, jetzt brauche ich, einer ist der Sünder. Wer von euch ist der Sünder? Bist du der Sünder? Okay. Gut, aber du bist auch weiß angezogen, das passt irgendwie nicht so richtig. Aber gut, ist okay, du bist der Sünder. Dann brauche ich einen Anwalt, oder, ja, du bist der Anwalt. Und dann brauche ich noch einen Stuhl, geschwind, geht der ab. Okay, das ist der Richter. Du bist der Richter. Du darfst da oben drauf. So, also, du bist ja. der Verkläger, vielmehr, halt nicht der Anwalt, du bist der Verkläger. Und hier haben wir jetzt jemand, der Sünder, dreh dich mal, dass alle dich sehen, ja. Sie ist vorgeladen vors Gericht. Ist schon mal jemand zum Gericht vorgeladen worden von euch? Und was ist das für ein Gefühl, wenn du so einen Brief im... Nicht gut, ja. Du hast den Brief und denkst, du musst zum Gericht. Diesen Termin möchten wir gerne vermeiden, aber den kannst du nicht vermeiden. Also du bist vorgeladen vors Gericht, vors ewige Gericht. Ja. Und du weißt, jetzt geht's so zur Sache. Hier ist jetzt der Richter und der Richter ist unbestechlich. Absolut unparteiisch, absolut unbestechlich. Und dieser Richter, der richtet nach seinem Maßstab. Nicht nach dem, was du denkst. Nicht nach dem, was du dir ausgedacht hast. Und nicht nach dem, was du hoffst. Sondern einfach nach dem, was er gesagt hat. Das ist der heilige Maßstab, dein Gesetz. Das Gesetz des Richters. Danach wird er hier richten. So, und jetzt kommst du vors Gericht. Und jetzt wird dein Leben angeschaut. Bis in jede Zelle. Deins auch. Und alle schauen zu. Und dann kommt hier noch der Verkläger. Und er sagt, das ist alles richtig.
Ja.
Das ist alles richtig, was ihr getan habt. Genau Gott. So ist es. So ist es. Und wenn du sie freisprichst,
ja,
musst du mich auch freisprechen.
Ja.
Wisst ihr, wer der Verkläger der Brüder ist? Das ist der Teufel. Also nicht du bist der Teufel. Das ist ganz klar. Der Teufel verklagt uns vor Gott. Das bedeutet nicht nur, dass er irgendwelche Lappalien hervorbringt. Er bringt Dinge hervor, die stimmen. Und die ganz schwarz auf weiß stimmen. Weil der Teufel, der macht kein Spielchen. Der weiß, was wir falsch gemacht haben. Er hat das alles aufgeschrieben. Und der sagt vor Gott nichts anderes als das. Wenn du sie gehen lässt, musst du mich auch gehen lassen. Weil sie gehört zu mir. Sie ist unter meiner Herrschaft. Sie tut dasselbe, sie ist böse geworden, sie ist unter die Sünde versklavt. Und du, wenn du gerecht bist, wenn du Gott bist, musst du sie verurteilen. Nach deinem Wort. Das sagt der Verkläger der Brüder. Puh, jetzt wird's noch lustiger. Was sagt jetzt der Richter? Der Richter erhebt sich, aber, du erhebst dich zu deinem Urteilsspruch, aber Moment. Da gibt's ja noch Jesus. Und Jesus sagt, Moment mal, Vater, Moment mal. Ich habe alles bezahlt. Alles bezahlt. Und wisst ihr, was hier ist? Was der Ankläger macht? Er kann nichts sagen. Weil das perfekte Opfer hat alles bezahlt. Ihm ist, haben wir gesungen, alle Macht genommen. Er kann nicht mehr verklagen. Er kann nichts mehr tun. In diesem Film Die Passion Christi ist das so schön, wie der Teufel dann, nachdem Jesus gestorben ist. Müsst ihr mal angucken. Heftig, ja? Und Jesus sagt, ich habe alles bezahlt. Und der Vater sieht Jesus. Und er sagt, nicht schuldig.
Guck mal an, wie groß.
Und er sagt zu dir, nicht schuldig.
Danke.
Frei. Komm in mein Reich. Und das sagt er zu dir auch.
Halleluja.
Amen. Das ist das Evangelium. Amen. Vielen Dank. Das ist das, was Paulus sagt. Wir werden freigesprochen im Gericht. Wenn wir vor Gott, dem Richter, vor dem Vater stehen, steht Jesus vor uns. Und wir werden freigesprochen im Gericht. Die Gerechtigkeit, die Jesus für uns hat, reicht vor Gott aus. Nicht nur für uns. Die ist so perfekt, dass sie vor Gottes Augen und vor Gottes prüfendem Standard standhält. Und du kannst, so sagt die Bibel das, mit Zuversicht in das Gericht gehen. Mit Zuversicht. Du brauchst nicht mal Angst haben. Du kriegst deinen Gerichtstermin, deinen Brief, ewiges Gericht, Vorladung für Matthias. Matthias kann mit Zuversicht dahin gehen. Warum? Er weiß, ich habe einen perfekten Anwalt. Es ist alles bezahlt und ich brauche überhaupt keine Angst haben. Und ich lese euch hier eine Stelle vor, die genau dazu gehört. Und wir zitieren sie manchmal an einer anderen Stelle. Im 1. Johannesbrief, 1. Johannes, Kapitel 4. Ab Vers 15. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. In dem bleibt Gott und er in ihm. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in der Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Um was geht es da? Natürlich geht es da auch um alle mögliche Furcht. Aber wisst ihr, um welche Furcht es da geht? Da geht es um die Furcht im Gericht. Und hierin ist die Liebe Gottes in uns vollendet, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Wisst ihr, wir haben kein anständiges Verständnis mehr vom Tag des Gerichts, deshalb verstehen wir das nicht. Aber ich habe versucht, euch das ein bisschen zu sagen. Für ein jüdisches Ohr ist das was anderes. Freimütigkeit am Tag des Gerichts. Wie kannst du denn einfach freimütig sein? Doch, durch die Liebe Gottes können wir freimütig am Tag des Gerichts vor Gott stehen. Vor unserem Vater. Durch Jesus. Ja? Die Liebe ist vollendet, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in der Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die vollkommene Liebe, wenn wir Gottes Liebe erkennen durch Jesus, ist diese Furcht vor Strafe, vor Gericht, vor Verlorenheit ausgetrieben aus unserem Herzen. Ja? Wer sich fürchtet, wer sich noch fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Das heißt nicht, oh, du böser bist, nicht vollendet in der Liebe, sondern das heißt, du fürchtest dich noch, du hast noch nicht die komplette Liebe Gottes verstanden. Vertief dich da nochmal rein. Sei vollendet in der Liebe Gottes. Bleib gewurzelt in der Liebe Gottes und versteh das, was Gott für uns getan hat. Und auch der Johannes möchte das nochmal ganz klar machen, dass wir durch Jesus gerettet sind, nur durch Jesus. Und er sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Jetzt könnte man sagen, habe ich ihn nicht. Der kennt, er weiß genau, dass wir so denken und schreibt dann Vers 13. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Er schreibt das, damit wir es wissen. Wer den Sohn hat, hat das ewige Leben. Und das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das, was ich euch am Anfang gefragt habe, wisst ihr das, wo ihr hinkommt? Ihr könnt es wissen, wenn ihr den Namen, wenn ihr den Sohn Gottes habt, habt ihr das Leben. Amen oder nicht Amen? Seid ihr darüber froh oder seid ihr darüber betroffen? Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt und das ist das, was an Karfreitag passiert ist. Das ist es. Es ist vollbracht, dass wir gerettet werden durch Jesus und sonst durch nichts. Und wir möchten da jetzt noch viele Aber da anschließen. Aber da gibt es noch dies, aber da gibt es noch jenes, da kann man noch das sagen, jenes sagen. Und die Bibel ist ja noch dick. Ja. Aber es dreht sich alles um das. Und das darf nicht verdunkelt werden. Das ist nach wie vor ist Johannes 3,16, das Evangelium. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott ist derjenige, der da gehandelt hat, um uns zu retten. Was passiert denn jetzt noch am Gericht? Das noch einfach als Abrundung. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, wie Gottes Wort darüber redet. Das eine ist, mal ganz kurz gucken, dass ich diese Stelle jetzt finde. Das habe ich jetzt nicht geplant. Wo ist das im Johannesevangelium, dass Jesus sagt, wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht? Wisst ihr das noch, wo das steht? Sehr, kannst du es suchen? Jesus sagt selber, wer an mich glaubt, der kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hinübergegangen. Das heißt, du kommst gar nicht mehr in einer gewissen Art und Weise, kommst du nicht mehr in dieses Gericht, wo es darum geht, bist du gerettet oder nicht gerettet. Danke. Kannst du mal lesen? Achso, du hast nur nachgeguckt. Johannes 5, 24, richtig. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Das ist schon geschehen mit uns. Ja, wir sind schon aus dem Tod ins Leben gekommen und wir kommen in dieses Gericht, wo es darum geht, werden wir gerettet oder nicht gerettet. In dieses Gericht kommen wir gar nicht mehr. Da sind wir schon raus durch Jesus. Trotzdem müssen wir alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Das kommt trotzdem. Aber um was geht es dort? Das ist nochmal wichtig, dass wir das anschauen. Und das steht in 1. Korintherbrief. Zumindest war es da gestern noch. Oder war es im zweiten Augenblick? Ja, 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Und zwar ab Vers 10. Da redet Paulus darüber. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Der Grund ist Jesus. Einen anderen Grund kann niemand legen, sagt er. Ein anderer, der darauf baut, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sieht zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Und wir wissen schon, was er sich vorgenommen hat. Jesus Christus als gekreuzigt. Wenn aber jemand auf dem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen. Der Tag ist der Tag des Gerichts. Der Tag wird es klar machen, weil er im Feuer geoffenbart wird. Also, da kommt schon noch ein Gerichtstag, der klar macht, was mit unserem Leben los ist. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer. Was sagt Paulus da? Paulus sagt, es kommt ein Gerichtstag auch für die Gläubigen, der zeigen wird, wie wir mit Jesus gelebt haben. Ob wir darauf gebaut haben mit Gold und Silber oder Holz, Heu, Stroh. Und dieses Werk unseres Lebens wird schon offenbar werden. Ob wir dem Vater Ehre gebracht haben oder nicht, es wird offenbar werden. Ja. Was ist denn das Schlimmste, was geschehen kann? In diesem Gericht, sagt Paulus ja, was ist das Schlimmste, was geschehen kann? Wenn dein Leben so war, dass du den ganzen Tag Cola getrunken hast, vor dem Fernseher gesessen hast. Nichts Gescheites gemacht für den Herrn. Dem Vater keine Ehre gemacht. Dann sagt er, du wirst Schaden leiden. Aber du wirst gerettet werden. Das sagt er hier. Dein Werk wird Schaden leiden, aber du selbst wirst gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer hindurch. Das ist der schlimmste Fall. Ehrlich gesagt, das ist nicht das, was ich möchte. Das ist schon mal nicht schlecht. Bin ich schon mal dankbar. Wenn du gläubig bleibst, wenn du ehrlich Christ bist, ist das Schlimmste, was dir geschehen kann, ist, dass du nur gerettet wirst. Aber das ist nicht das, was ich will. Paulus redet davon, dass wir dem Vater Ehre machen, dass wir sagen, Herr, wir wollen dir was bringen, wo du Freude dran hast, wo du sagen kannst, gut gemacht, treuer Knecht. Das ist das, was wir wollen, oder? Wichtig, da geht es nicht um unsere Rettung. Da geht es nicht darum, dass wir Liebe verdienen oder Anerkennung Gottes verdienen oder überhaupt irgendwas verdienen. Da geht es um Lohn, um zusätzlichen Lohn. Und Paulus kämpft um diesen Lohn. Er sagt, ich verzichte sogar auf Dinge, die mir zustehen. Ich verzichte sogar auf meinen Lohn. Ich mache extra Sachen, ich gehe extra Meilen, weil ich Lohn vom Vater möchte. Das ist sein Ding. Nicht, dass er gerettet wird, das sagt er nicht. Gerettet werden wir durch Jesus. Das ist das Evangelium. Ich halte mich an Jesus fest. Dadurch werde ich gerettet. Aber es gibt schon noch die Frage, was ist aus meinem Leben? Und lass uns doch so leben, dass wir sagen, Vater, wir möchten dir Ehre geben. Und das sind nicht die großen Dinge. Das sind nicht die Dinge, wo wir sagen, wow, das sieht jeder vor Augen. Das ist das, was wir dem Vater lieben und ihm wirklich in Liebe und Glauben und Hoffnung dienen. Das sind die Dinge, die ewig bleiben, sagt Gottes Wort. Und das möchte der Vater zusätzlich belohnen. Das ist das, was noch vom Gericht übrig bleibt, so wie Paulus das hier sagt. So. Ich fasse das nochmal kurz zusammen und dann gebe ich euch noch ganz kurz die Gelegenheit, vielleicht eine Frage zu stellen. Also wir sind einen ganzen Weg gegangen heute. Wir haben gesehen, Gott hat uns gut geschaffen und dann gab es ein großes Problem. Es kam mit der Sünde in diese Welt. Sünde ist Rebellion gegen Gott und bringt uns unter das Todesurteil Gottes. Und so wie Adam und Eva gestorben sind, geistlich, dann leiblich, wenn sie nicht gerettet werden, auch ewig, so sind wir alle Menschen sind in diesem Erbe, in dieser Linie, jeder Mensch. Wir sind geistlich tot, wir sterben leiblich und wenn nichts geschieht, auch ewig. Tod ist Trennung, Trennung vom Vater, Trennung von unseren Leuten, die hier noch leben und auch ewige Trennung vom Vater, wenn nichts geschieht. Aber es gibt auch eine Auferstehung, das ist schon die Perspektive. Es gibt eine geistliche Auferstehung, wo unser Geist neu geboren wird. Es gibt eine leibliche Auferstehung, wo wir alle einen neuen Leib bekommen, wenn wir an Jesus glauben. In Klammern, vom ewigen Tod gibt es keine Auferstehung. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir vorher zum Leben kommen. Das Problem ist, Sünde kommt unter das Gericht Gottes, unter das Zorngericht Gottes. Sünde ist nicht was, was man von mir wegnehmen kann, was man abwaschen kann einfach, sondern das ist meine verwirkte Existenz vor Gott. Ja, ich bin unter diesem Urteil Gottes und im Gericht, im Endgericht, werde ich schuldig gesprochen, für immer. Das Gesetz zeigt es, dass es die Wahrheit ist. Und Paulus zeigt uns, keiner kann bestehen, keiner hat eine Ausflucht, niemand. Auch eure Ältesten nicht. Aber was kann uns retten? Wir haben im Alten Testament schon diesen Weg, den Gott gegeben hat, zur Vergebung. Und wir wissen, das ist kein echter Weg, sondern das ist nur ein Schattenbild. Da ist der Sünder, der nimmt ein Opfertier, schlachtet es am Altar, gibt es stellvertretend das Leben hin, das Blut. Und so erwirkt der Priester Sühnung. Und das hat Jesus bei uns gemacht. Er ist als stellvertretendes Opfer für uns am Kreuz gestorben, hat sein Blut vergossen, stand unter dem Zornesgericht Gottes. Und es ist ein Tausch geschehen und wir sind frei. Wir sind frei. Wie kriegen wir das Ganze? Durch Glauben, indem wir es einfach dankbar empfangen. Vater im Himmel, ich möchte danken dafür, dass dein Weg vollkommen ist. Und Vater, ich möchte ich bitten, dass du durch deinen Geist dieses Wort in unser Herz fallen lässt. Vater, dass ein tieferes Verständnis und auch ein beides ist, eine größere Liebe in unserem Herzen und auch eine größere Furcht Gottes. Vater, ich bete, dass du mit deinem Geist falsche Dinge zurückweist und dass ein Frieden kommt in unser Herz. Ein neuer Frieden und eine große Sicherheit, weil all diese Dinge von dir kommen, nicht von uns selbst.